Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Gerald Bayreuth. Guten Morgen. In Frankreich ist im Oktober der Lehrer Samuel Paty ermordet worden. Er hatte Schülern Mohammed-Karikaturen gezeigt. Wie ist die Situation in Deutschland? Wir fragen Berliner Lehrerinnen und Lehrer nach ihren Erfahrungen mit Islamismus. Ein Cartoonband nimmt das Thema Antisemitismus auf die Schippe. Der Witz als Waffe, wir schauen uns das nachher näher an. Und wir blicken in die Türkei. Das Land hat häufig mit Trockenheit zu tun. Und so wurde letzte Woche, Freitag, beim Gebet vor allem um Wasser gebeten. Viele sagen, ein Mord wie an dem französischen Lehrer Samuel Paty, er könnte so in Deutschland nicht passieren. Der Lehrer hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt und zu Toleranz aufgerufen. Auch wenn so ein Mord in Deutschland wahrscheinlich, hoffentlich nicht passieren würde, viele Lehrerinnen und Lehrer sind besorgt, besonders wenn sie in Bezirken oder Städten mit hohem Migrationsanteil unterrichten. Carsten Dippel berichtet aus Berlin.
Als der französische Lehrer Samuel Paty am 16. Oktober in der Nähe von Paris einem Terrorakt zum Opfer fiel, hatten die Berliner Schulferien. Zu Schulbeginn am Montag nach der Tat stand zunächst alles ganz im Zeichen neuer Maßnahmen gegen die Pandemie. Aber natürlich war auch hier die erschütternde Tat Gesprächsstoff unter Schülern und Lehrern. Am Montag darauf ordnete der Schulsenat für die Oberschulen eine Schweigeminute an.
Das hat uns alle wirklich schockiert, dass also ein Lehrer, der eigentlich nur seinen Beruf ausübt und versucht also die Kinder mit Toleranz, mit Werten vertraut zu machen, dass der denn dafür mit dem Leben bezahlen muss. Das hat uns alle wahnsinnig schockiert.
Carina Jeniche leitet eine Grundschule in Berlin-Spandau, deren Schülerinnen und Schüler zu über 80% einen Migrationshintergrund haben. Bei der Schweigeminute an den Oberschulen kam es in einigen Fällen zu verbalen Entgleisungen. Schüler, die die Tat gutheißen und meinten, Paty habe seine gerechte Strafe für die Verunglimpfung des Propheten erhalten. Es gab Beschimpfungen und Drohungen gegen LehrerInnen, die in der Presse über Probleme mit radikalisierten muslimischen Jugendlichen sprachen. Manche KollegInnen, sagt Jeniche, hätten Angst, sich überhaupt noch öffentlich zu äußern.
Und ich finde, so weit darf es doch in einer demokratischen Gesellschaft nicht kommen, dass man nicht öffentlich sagen darf, man ist schockiert, dass dort jemand ermordet wurde. Wenn so ein Punkt eingetreten ist, dass die dann Angst haben, sich öffentlich zu ihren demokratischen Werten zu bekennen, dann haben wir schon was falsch gemacht, wenn diese Angst bei den Menschen schon existiert. Dann ist eigentlich schon wieder 11:55.
Auch an ihrer Grundschule gäbe es Kinder, die ungefiltert radikale Ansichten über die Ermordung des französischen Lehrers wiedergeben. Da werde schnell mal etwas nachgeplappert, was die älteren Geschwister oder gar die Eltern vorgeben. Und das bereite ihr Sorge.
Aber sie sind auf dem Weg dahin, das zu ihrem eigenen Denken zu machen. Also wir haben eine Gruppe von muslimischen Kindern, wo ich auch weiß, dass deren Eltern dafür sind, dass so ein Mann bestraft wird, der so klar für Toleranz spricht.
Der Fall Paty bringt etwas zum Vorschein, was auch in Deutschland und besonders in sogenannten Brennpunktbezirken wie etwa Berlin-Neukölln seit Jahren zu beobachten ist. Eine wachsende Kluft zwischen Schule und manchen Schülern und deren Elternhäuser, die den Staat, die Grundwerte dieser Gesellschaft ablehnen. Verbale Angriffe, Verachtung gegenüber Lehrinhalten, etwa zum Holocaust. Erdogan Ehrenmann oder Wir Türken sind doch die Juden von heute, als Zwischenruf im Unterricht. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler habe sich von der offenen, liberalen Gesellschaft entkoppelt, meint sie.
Das heißt ja nicht mal unbedingt, dass die immer extremistisch sind. Das ist ja damit auch gar nicht gemeint. Aber wir erreichen mit dem, was wir tun, erreichen wir eben viele Menschen nicht. Wenn ich hier in dem Umkreis meiner Schule gucke, meine knapp 90% Eltern mit Migrationshintergrund gucken weder deutsches Fernsehen, noch hören sie deutsches Radio, noch lesen sie eine deutsche Tageszeitung. Also das ist auch eine Illusion, die wir haben, die sich mit der Realität überhaupt nicht mehr deckt. Weil das einzige Bindeglied zur deutschen Gesellschaft, das sind wir, indem wir mit ihren Kindern hier arbeiten.
Eine Entwicklung, die eher subtil geschehe und auf einen Grundkonflikt verweise.
Also sie kommen hier zur Schule, ja, und sie kommen auch sehr gern zur Schule, die Kinder. Und die Eltern kommen auch zu den Elternversammlungen und empfinden uns auch nicht als Feind, so ist das nicht. Aber sie haben ganz klare Regeln, was geht und was nicht geht. Es geht, dass die Kinder zur Schule gehen, aber es geht eben nicht, dass sie ihre Glaubensregeln nicht einhalten. Das geht nicht.
Ein gutes Beispiel dafür sei der Ramadan. Es gäbe immer mehr Kinder, auch in den unteren Klassen, die die vierwöchige Fastenzeit einhalten wollen, obwohl das der Koran nicht vorschreibt. Fällt der Ramadan, bei dem tagsüber weder gegessen noch getrunken werden darf, auf heiße Sommertage, sei das ein gewaltiges Problem für die Schüler. Erst recht in einer Ganztagsschule, wie sie Astrid Sabine Busse, Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen, am anderen Ende der Stadt in Neukölln leitet.
Als ich junge Lehrerin gewesen bin, hatte ich ja immer Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens. Das war ganz natürlich und normal. Die Kinder haben ihre Feste gefeiert, haben aber zum Beispiel nicht gefastet, weil Kinder mussten damals überhaupt nicht fasten während des Ramadans. Das war also die Ausübung ihrer Religion. Und dann hat sich ja im Laufe der Zeit eben der politische Islam durchgesetzt. Und das ist etwas anderes.
Seit mehr als 30 Jahren ist die engagierte Frau Lehrerin. Die über 600 Schüler an ihrer Einrichtung kommen meist aus arabischen und türkischen Familien. Viele LehrerInnen haben selbst einen Migrationshintergrund. Das Viertel habe sich in den letzten Jahren sehr verändert, gleiche immer mehr einer Parallelwelt mit einer eigenen Infrastruktur. In der Nähe liegt eine salafistische Moschee. Das angeschlossene Familienzentrum sei sehr beliebt, unabhängig davon, wie religiös die Eltern sind. Auch Kinder und Jugendliche ihrer Schule besuchten es.
Und auf einmal hat man ganz viele, auch junge Zuhörerinnen und Zuhörer, dann sind das oft charismatische junge Männer. Also da steckt, finde ich, auch ein System dahinter. Und das macht man schon seit sehr langer Zeit. Es ist ein langer Plan.
Die übergroße Mehrheit der Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte stehe dem fern. Sie will keine pauschalen Aussagen über die Muslime treffen. Sorge bereitet Astrid Busse aber der Einfluss der lauten Minderheit. Das äußere sich im Geschichts- und Biologieunterricht, wenn es etwa um die Evolution geht, bei Fragen zur Homosexualität und insbesondere beim Frauenbild.
Also irgendwo wird kleinen Mädchen auch eingepflanzt, dass nicht also Bildung und Selbstständigkeit Erfolg im Leben ist, sondern eben ganz früh eine Familie zu gründen und der Mann ist dann das Oberhaupt. Fragen die eben nicht, wie erfolgreich bin ich bei den Bundesjugendspielen, sondern kriege ich einen guten Ehemann? Und die Frage, wenn ich 10 Jahre alt oder jünger, finde ich dann immer schon sehr befremdlich.
Ein anderes Konfliktfeld betrifft die Sexualkunde und den Schwimmunterricht. Dieser ist ab der 3. Klasse eigentlich obligatorisch. Doch manche Eltern lassen an diesem Tag ihre Kinder einfach zu Hause. Körperlichkeit und Sexualität werden als Problem aufgefasst. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder Aufklärung erfahren. Es geht bei all dem um eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Frage, wie weit die Religionsfreiheit letztlich reiche, sagt der Vorsitzende des Berliner Geschichtslehrerverbandes, Peter Stolz.
Niemand geht den Prozess an, weil man Angst hat in der Öffentlichkeit, dass Riesenschwierigkeiten entstehen im gesellschaftlichen Gefüge, weil man sagt, also wisst ihr, euer Islam, so wie er im Moment lebt, ist für uns in unserer Gesellschaft nach unserem Grundgesetz nur in Teilen akzeptabel, weil er ist in Teilen so außerhalb der Grundprinzipien des Grundgesetzes, dass er auch mit der Religionsfreiheit nicht abgedeckt ist.
Stolz ist Lehrer an einem Gymnasium in Berlin-Friedrichshain. Viele Schüler dort kommen aus atheistisch geprägten Elternhäusern. Als sie im Unterricht über den Fall Partie sprachen, musste er erst einmal darüber aufklären, was radikaler Islam bedeutet, weshalb Karikaturen in einer Satirezeitschrift zum Aufruhr in der muslimischen Welt führen. Stolz hat lange Zeit in Bezirken gearbeitet, die vor 25 Jahren noch einen geringen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund hatten, inzwischen aber in den Klassen eine deutliche Mehrheit darstellen.
Hier kommen Kinder aus einer Sozialisation, wo die Instanzen, die für sie wichtig sind, Eltern, Großeltern, Imam, die ihnen eine bestimmte Sicht geben, das gibt ihnen auch Halt und Identität. Bei uns lernen sie jetzt was anderes kennen und sie wissen manchmal nicht, was jetzt richtig ist.
Eine Brücke zu bauen sei die große Herausforderung. Verstärkt mit Schulsozialarbeitern zu arbeiten, sei ein richtiger Ansatz.
Und deswegen ist meine These immer, man müsste viel mehr über diese Problemlagen reden und gucken, wie man da einen Weg findet, sozusagen, dass die normalen schulischen Anforderungen, die wir ja haben, dass die durchgesetzt werden können und dass trotzdem die Kinder nicht den Eindruck haben, ihnen wird da was weggenommen.
Letztlich, so sagt es der erfahrene Lehrer, müssten sie in den Schulen ein Problem lösen, welches die Politik seit 30 Jahren nicht entschieden genug angehe. Auf keinen Fall dürfe der Staat die Augen vor dieser Entwicklung verschließen und die LehrerInnen mit den Konflikten allein lassen. Vielleicht, so überlegt er, könne die schreckliche Tat in Frankreich einen Weckruf bedeuten.
Ein Weckruf für die deutsche Politik, Berliner Lehrerinnen und Lehrer und ihr Umgang mit Islamismus. Carsten Dippel hat berichtet. Wenn in Deutschland von Antisemitismus die Rede ist, dann wird die Stimmung häufig ganz, ganz ernst. Die Gründe, die liegen auf der Hand, aber ein Cartoonband versucht es mal andersherum. Er will die Lächerlichkeit des Antisemitismus aufzeigen. Das Buch heißt Antisemitismus für Anfänger. Geschrieben und gezeichnet haben Juden genauso wie Nichtjuden. Unsere Autorin Mechthild Klein hat sich das angesehen und sie ist begeistert.
Darf man über Antisemitismus lachen? Die jüdische Verlegerin Miriam Halberstam hat daran keinen Zweifel. Wie? Das zeigt schon der Cartoon auf dem rosaroten Cover ihres neuen Buches. Dort erklärt ein Paar in Abendgarderobe beim Sektempfang ihre Weltsicht einer Freundin. Zwei Sprechblasen fassen alles zusammen.
Ihr konvertiert zum Judentum? Warum?
Wir wollen auch Teil dieser Weltverschwörung werden.
Ja, also subversiver Humor ist natürlich nie brav. Und insofern ist unsere Anthologie auch sicherlich keine brave Anthologie. Da sind schon zum Teil harte Klopper drin.
Miriam Halberstam hat in ihrem jüdischen Verlag Ariella ein markantes Cartoon-Buch herausgegeben. Der Titel: Antisemitismus für Anfänger. Der Cartoon auf dem Cover begeistert auch den Sternzeichner Till Mette, der von Anfang an bei dem Buchprojekt dabei ist.
Katharina Greve ist eine der brillantesten und analytischsten Zeichnerinnen, die einen wirklich unglaublich trockenen Humor hat. Dass sie auf dem Cover ist, finde ich großartig, weil das sozusagen den Ton vorgibt für das ganze Buch. Und allein die Vorstellung, bei einer Weltverschwörung mit dabei sein zu wollen, als Lebensziel. Ich finde das, also die Idee finde ich absolut großartig.
Anlass für das Cartoonbuch gegen Antisemitismus waren neue Verschwörungsmythen in der Corona-Epidemie, in der den Juden die Schuld für das Virus gegeben wurde. Mit Humor wollte die jüdische Verlegerin dagegen halten. Ihr Buch hat einen Nerv getroffen.
Wir haben nur durch die Bank weg fantastische Resonanzen. Alle sind hellauf begeistert, fühlen sich befreit. Ein Kunde schrieb mir, er möchte das Buch gleich kiloweise kaufen und an die Antisemiten schicken zur Aufklärung. Ja, von Dr. Schuster vom Zentralrat der Juden habe ich einen sehr netten persönlichen Brief bekommen, der sich bedankt hat für das Buch.
Das Thema der Antisemitismus und die Wurzeln des Antisemitismus sind in der deutschen Vergangenheit dunkel. Es ist ein riesendeutsches Thema und an dem sich auch die nächste Generation auch abarbeiten muss. Das heißt, wir wachsen mit dem Thema auf. Und das hat Zyklen, es gibt Schübe. Wir erleben leider gerade einen Schub, wo Antisemitismus wieder offensichtlich gesellschaftsfähig wird. Und da finde ich es eine natürliche Reaktion, dass man da gegen was zeichnet.
Der Sternzeichner Till Mette hat gleich mehrere Cartoons zum Buch geliefert. In einer Illustration spießt er auf, dass in Deutschland Kippa tragende Juden neuerdings beschimpft und angegriffen werden. In der Zeichnung erklärt ausgerechnet ein Nichtjude dem Juden, wie eine Lösung aussehen könnte. Nämlich:
Eine Kippa zu tragen ist doch sehr gefährlich. Mich wundert, dass das nicht verboten ist.
Das ist ja der absurde Kurzschluss, der dann aber auch komisch ist. Also das soll ja, am Schluss soll ja eine komische Botschaft rüberkommen. Aber das Verbotsmaßnahmen, was Gutes bewirken sollen, ist ja auch eine sehr deutsche Art zu denken. Und in diesem Kontext ist sie ja nun hochgradig absurd.
Die Cartoons aus Antisemitismus für Anfänger muss man auf sich wirken lassen. Ebenso eingängig wie bissig ist etwa der Humor des Amerikaners Sam Gross. Der Zeichner ist selbst Jude und schon hochbetagt. Auf seiner Illustration sieht man einen glatzköpfigen Nazi, der ein Hakenkreuz auf eine Mauer sprüht. In dem Moment fliegt eine kleine Fee vorbei. Nach einem Wunsch fragt das geflügelte weibliche Wesen überhaupt nicht. Sie richtet ihren Zauberstab auf den Nazi und sagt freudig:
Abracadabra, du bist beschnitten.
Ja.
Das ist so
großartig. Ich bin absolut großer Fan von Sam Gross. Und Sam Gross ist jetzt, glaube ich, um die 90.
Der große, muskulöse Nazi ist nun beschnitten, wie ein Jude. Sam Gross jongliert mit den Stereotypen.
Natürlich, der Nazi hat vor nichts Größerem Angst, dass ihm einer an seinem Bimmel rumfummelt. Deswegen ist das so komisch. Und dass es natürlich eine süße kleine Fee ist, die nur mit ihrem kleinen Zauberstab das macht, mit einem Pling. Das ist großartig. Das Problem bei dieser Zeichnung ist nur, dass wir das komisch finden. Nazi wird natürlich nicht dadurch bekehrt oder lernt nichts daraus. Aber darum geht es in diesem Buch auch gar nicht. Dieses Buch funktioniert nicht für Nazis. Die Nazis bleiben dumme Nazis, werden weiterhin auch ihren Bullshit machen. Aber wir stärken die Leute, die auch dagegen sind, die das ein Skandal finden, dass sowas überhaupt heute noch möglich ist.
Keine Frage, im Cartoonbuch dominiert das Absurde und das Komische am Antisemitismus. Und es gibt keine vordergründige moralische Botschaft, sondern über allem steht das befreiende Lachen über die Borniertheit von Antisemiten.
Ich glaube nicht, dass ich Leute belehren kann, die komplett aus einem anderen Lager kommen, sondern ich versuche mit meinen Zeichnungen die Leute zu stärken, die in dem aufgeklärten linksliberalen Milieu unterwegs sind, dass man sich gegenseitig ein bisschen Kraft gibt.
Wobei es Antisemitismus nicht nur bei den Rechten gibt, sondern auch bei den Linken. Das weiß auch Till Mette. Dort kommen die Herabsetzungen anders daher, sagt er. Das macht es nicht besser. Bei den Linken geht der Antisemitismus oft mit einer Kapitalismuskritik einher, wenn ein Unternehmen zufällig einem Juden gehört. Oder sie transportierten Antisemitismus über eine Imperialismuskritik Israels. In dieser Blase der Linken funkeln auch die Cartoons von Dirk Meissner. Der lässt in einer Zeichnung schon mal eine Reporterin mit Mikrofon in der Hand die Passanten fragen:
Wie viel Prozent Antisemitismus halten Sie für vertretbar?
Neben Cartoons enthält das Buch auch Kurzgeschichten, etwa von Alan Posener oder Wladimir Kaminer. Die Cartoons aber verdichten ganze Weltsichten in einer Zeichnung. Viele der Motive passen zu den aktuellen Querdenker-Demos und anderen Verschwörungsfantasien. Wo Menschen heute sogar Judensterne auf Armbinden tragen und sich aufgrund von Hygieneregeln mit Holocaust-Opfern vergleichen.
Es wird einem ja gerade vorgeführt, mit welchen Schrullen die Leute im Kopf rumlaufen und was sie wirklich tatsächlich glauben. Und das Irre ist nur, wir als professionelle Cartoonisten denken uns sowas immer aus, als was Absurdes. Und dann schaltet man abends den Fernseher ein und dann werden diese Leute als live und 3D, die es dann wirklich gibt. Und dann denkt man, was macht man eigentlich da den ganzen Tag? Diese Leute gibt's ja. Also das, was wir uns als völlig absurd ausdenken, die laufen durch die Straßen. Also das ist dann für uns sozusagen oft deprimierend.
Die Realität kann absurder als die Cartoons sein und dass es Antisemiten gibt, das ist deprimierend. Ein Cartoonband will aber die Lächerlichkeit des Antisemitismus aufzeigen. Das Buch heißt Antisemitismus für Anfänger, ist im Ariella Verlag erschienen. Es ist 96 Seiten lang, kostet 18 Euro und Mechtel Klein hat es uns vorgestellt.
Thank you.
Ohne Wasser können wir nicht leben und Wasser spielt dementsprechend in vielen Religionen eine Rolle, ganz besonders die Bitte um Regen. Letzte Woche herrschte in der Türkei Trockenheit, Wasser war knapp, auch wegen der Hygienemaßnahmen in Corona-Zeiten, und ein wichtiges Thema in der Freitagspredigt letzte Woche war der richtige Umgang mit dem kostbaren Wasser. Um Regen gebetet haben die türkischen Muslime übrigens auch, Christian Buttgereit berichtet.
Die Freitagspredigt der vergangenen Woche hatte türkeiweit das gleiche zentrale Thema, den sparsamen Umgang mit Wasser. Und das nicht nur aus gutem, sondern auch sehr aktuellem Grund. Die Türkei steuert auf eine Wasserknappheit zu, Grund genug für Regen zu beten. Bekanntermaßen war dieses Jahr ein sehr trockenes, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kürzlich bei der Eröffnung eines Staudamms in der südöstlichen Provinz Gaziantep.
Die Niederschläge haben sich in diesem Jahr fast halbiert. Das zwingt uns alle gemeinsam dazu, nachhaltiger mit unseren Wasserressourcen umzugehen.
Auch Corona trägt zu erhöhtem Wasserkonsum bei. Während der Pandemie ist der Verbrauch in Privathaushalten um 20% angestiegen. Dabei betreibt die Türkei durchaus Vorsorge, wie Erdogan nicht müde wird zu betonen.
In den vergangenen 18 Jahren haben wir 585 Staudämme und Talsperren gebaut und 584 Wasserkraftwerke.
Darunter auch höchst umstrittene Projekte wie etwa der Ilisu-Staudamm, in dessen Fluten gerade die kulturhistorisch wertvolle, fast 2000 Jahre alte Siedlung Hasan Cave untergegangen ist. Während das schneller ging als erwartet, herrscht vor allem in den Stauseen in der Nähe der Großstädte Ebbe. Dursun Yildiz, Leiter eines nationalen Fachverbandes für die Trinkwasserversorgung, sieht vor allem für Istanbul und Izmir die Gefahr, bald ganz auf dem Trockenen zu sitzen.
Die Talsperren in Izmir haben dieses Jahr 2/3 weniger Wasser als vergangenes Jahr. Für Izmir reicht das Trinkwasser noch etwa 1 bis 1,5 Monate.
Die staatlichen Wasserwerke sprechen zwar von 5 Monaten, aber auch sie schlagen Alarm. Für Istanbul sieht es nicht viel besser aus. Dort sind die Talsperren nur zu 22% gefüllt.
Großstädte wie Istanbul, Ankara und Izmir beziehen ihr Trinkwasser mittlerweile auch aus Stauseen umliegender Provinzen. Weil aber auch in diesen Provinzen das Wasser knapp wird, sind Spannungen vorprogrammiert.
Verschärft werden könnte die Lage zusätzlich durch Erdogans neues Lieblingsprojekt, den Kanal Istanbul. Eine künstliche, etwa 40 Kilometer lange Seewasserstraße, die parallel zum Bosporus das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbinden soll. Die geplante Trasse würde haarscharf am Terkossee vorbeiführen, dem größten Süßwassersee auf der europäischen Seite Istanbuls. Damit sei die Trinkwasserversorgung von Millionen Istanbulern in Gefahr, warnt Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu.
Sollte dieses Projekt verwirklicht werden, wird Istanbul auf immer und ewig seine Wasserressourcen verlieren, einschließlich des Grundwassers. Denn die große Gefahr, die von diesem Projekt ausgeht, ist, dass sich das salzige Meerwasser mit dem Trinkwasser im Terkossee und dem Grundwasser vermischt.
Erdogan, der zwar zum ressourcenschonenden Umgang mit Wasser aufruft, will den Kanal aber um jeden Preis bauen. Dann drohen Zustände wie in den 70er und 80er Jahren, als es in vielen Istanbuler Haushalten nur alle paar Tage Wasser gab. Aber damit das nicht passiert, wurde ja gebetet. Übrigens mit Erfolg. Seit dem Gebet hat es so gut wie in der ganzen Türkei mehrere Tage lang geregnet. Wer darin einen Gottesbeweis sieht, sollte jedoch bedenken, dass Meteorologen die Niederschläge genau so vorhergesagt hatten.
Wie türkische Imame dem Volk das Wasser gereicht haben und warum Regen in Freitagspredigten letzte Woche Thema war, aus Istanbul hat Christian Buttgereit berichtet. Die Kollegen von der Lebenszeit ziehen gleich Bilanz und sie stellen die Frage, war 2020 ein verlorenes Jahr persönlich? Für mich war es das nicht. Für mich war es vor allem ein Jahr mit unendlich vielen Videokonferenzen. Die Redaktion bei Tag für Tag hatte Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.